das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
Jenny, wir haben ja zu jeder Folge immer so ein Folgenfoto, ne?
Ja.
Vorne drauf. Ich weiß gar nicht, ob das so beachtet wird von den Leuten. Meinst du, die Mareike würde uns erlauben, ein Foto von dem Jimmy ausnahmsweise mal auf den Pferdepodcast zu machen? Also Jimmy, der kleine Dackel, den wir heute besuchen.
Bei der Jimmy-Party, na klar.
Meinst du schon?
Brauchen wir, glaube ich, gar nicht fragen. Machen wir einfach.
Machen wir einfach, weil der ist ja so, 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 so süß. Und ich meine, gut, das ist so ein bisschen, das zeigt, dass wir ja sonst eigentlich keine Probleme haben im Leben, ne? Wenn wir Welcome-Partys für kleine Dackel feiern. Aber, aber es ist halt so. Was ist es jetzt nochmal für ein Viech?
Ein Dackel.
Aber der hat so eine komische, also der hat so eine besondere, der ist teuer.
Bestimmt,
also das
ja.
Ist so ein Gucci-Dackel, so ein bisschen,
ein
oder?
Ein Prada-Dackel. Der hat so ein, das, ich weiß gar nicht genau, der hat auch eine bestimmte Rasse, ich habe es vergessen, Entschuldigung, Reike. Aber das ist so ein bunter, so ein dreifarbiger und mit so langem Fell, aber so ein Mini-Dackel.
Und da fahren wir heute hin.
Es gibt die Jimmy-Party heute.
Müssen wir da irgendwas mitbringen?
Ja, bisschen Alkohol und Grillkäse und Baguette.
Klingt nach einem Plan. Der Manni spielt am mutmaßlich heißesten Tag des Jahres, ne? Zeichnen wir auf.
Ja, ich glaube, wir fahren da nackt hin zur Jimmy-Party.
Ob wir da durchkommen, weiß ich ja. Auch durch die Aufnahme, ob wir da durchkommen, ich weiß es noch nicht. Du hättest mich heute schon, also es ist noch früh am Tag, du hättest mich schon dreimal an die Wand klatschen können.
Ja.
Bist du
einer Ehe.
Bist du im Zeugenschutzprogramm?
Na, ich kann es auch erzählen. Also du musst dich halt schämen, ne?
Ja, mach mal.
Also ich sitze hier schon eine halbe Stunde auf meinem Stühlchen ganz brav und ganz devot und warte, bis du soweit bist, Tür auf, Tür zu, Fenster auf. Ja, aber da schreit ja ein Baby in der Nachbarschaft, das hört man. Und überhaupt muss ich jetzt doch die Tür zumachen, weil der Ventilator im Bad ist ja noch an, da muss man das Licht ausmachen.
Ich habe groß gemacht.
Genau, also das kleine Bad, das Gästebad. Und dann hat der Mac hat nicht synchronisiert mit dem iPad, was weiß denn ich, keine Ahnung.
Also es ist unsere Themenliste, alles meine gelben Zettel.
Ein völliger Weltuntergang und du hast eine Laune wie ein Massenmörder und ich sitze hier wirklich ganz brav mit meinem Kaffee. Können wir denn jetzt anfangen? Okay, wann fangen wir denn jetzt an? Ich sitze hier so, du bist schwierig.
Ich glaube,
wirklich, die Leute sagen immer, ich habe so gut mit meinem Mann, aber du bist schwierig.
Hör auf die Leute. Was ist denn das sicherste Zeichen dafür, dass der Pferdepodcast anfängt? Ich bin dann auch noch müde und im Eimer, weißt du?
Ja, aber der Manni ist immer gut gelaunt, weißt du? Den kannst du wecken und kannst sagen, hier, jetzt mach mal, blas mal die Musik, dann macht er das.
Der ist nackig, aber, ne?
Ja, bei der Hitze, ich auch.
Folge 231. Weil das miese Laptop nicht synchronisiert, habe ich jetzt nicht das iPad, das viel handlichere iPad bei mir, sondern
grande Katastrophe.
Das grande Katastrophe, wirklich jetzt. Und das hat
du bist
nämlich
so eine Mimose, echt jetzt.
Soll ich jetzt mal vorlesen, worum es geht, vielleicht?
Aber ich musste dich noch einmal beschimpfen.
Warum das Füchslein leider nicht zu uns kommt, haben wir ja schon erzählt. Wer es wissen will, Teaser hören. Und du hast ich habe mir den gestern im Auto nochmal angehört, die Mini-Folge vor der großen Folge, und du hast mich ganz falsch verstanden. Als ich nämlich sagen wollte, wenn so ein Pferdchen taktunrein läuft, und da habe ich gesagt, ich laufe ja auch nicht immer im Takt. Und da hast du dann so, du warst voll auf diesem Laufen und ja, du bist ja auch schon 100 und du willst ja auch nicht in Dressurprüfungen gehen. Ich meinte das global, so allgemein laufe ich, wie man heute Morgen sehen kann, nicht immer im Takt. Das habe ich damit gemeint.
Nicht im Takt.
Nicht
ist richtig.
Genau, nicht
immer im, kannst du weglassen.
Nicht im Takt. Und trotzdem. Hände aus! Ich drehe durch. Ja, ist hier noch ein Handy an? Das gibt es ja wohl gar nicht. Ich meinte das allgemein. Ich habe gesagt, es ist nicht richtig, nach der absoluten Perfektion zu streben und zu sagen, alles klar, du hast irgendeine kleine Macke und deshalb sortieren wir dich kaltherzig aus. Und ich meinte das bei mir nicht nur jetzt aufs Laufen, aufs Joggen bezogen, sondern allgemein laufe ich nicht immer im Tag. Ich habe auch eine Macke, viele Macken, aber trotzdem, das macht doch das Leben aus. Jetzt kauf doch dieses Pferdchen, obwohl es nur die eine Macke hat, nicht ganz takt reinzulaufen.
Bist du verrückt? Also das oberstes Gebot, Takt.
Ja, ich weiß. Jetzt
fangen wir. Oberstes Gebot bei einem Pferd, die erste Skala der Ausbildung, Takt, ganz, ganz wichtig bei einem Pferd. Und Gründe sind ganz egal. Ja, vielleicht ist es wirklich nur dem Alter geschuldet, vielleicht aber auch nicht.
Ich bin mit einem kaltherzigen Satan verheiratet.
Ja, tut mir leid, aber das, ja, da muss man manchmal auch kaltherzig sein. Wenn man sich kein Problem ins Haus holen will, dann muss man das machen. Das gilt so auch ein bisschen als Ratschlag an alle, die da draußen, die ein Pferd kaufen wollen.
Hört bitte nicht weiter zu. Macht aus, sagt Podcasts mit Handy aus.
Wenn du wüsstest, wer da schreibt.
Wer schreibt?
Würdest du noch mehr Handy aus.
Ehrlich?
Ja.
Jetzt bin ich also wirklich.
Ich weiß nicht, ob die den Podcast hört, deswegen kann ich es nicht sagen.
Pia.
Nein, nein, meine liebe Pia, da würde ich sofort sagen, wir müssen kurz unterbrechen, weil da muss ich jetzt schnell lesen, was Pia schreibt.
Okay, wir wollten aber auch nicht schon wieder von dem Füchslein anfangen und die Leute jetzt mit dem Geplänkel, nicht, dass wir langweilen. Wir sagen jetzt mal, worum es geht und dann geht's los, okay?
Und dann machen wir die Tür wieder auf.
Ja, ich glaube, der Ventilator, wir können ihn jetzt schon aufmachen. Ich glaube, der Ventilator, du sagst ja, das würde ohnehin nur ich hören. Wir machen den jetzt mal live, machen wir die Tür wieder auf, damit wir am heißesten Tag des Jahres hier nicht kaputt gehen. Jenny, Füchslein haben wir geklärt. Wir sind unterschiedlich. Wir sind uns einig, dass wir nicht einig sind. Amen. Das große Thema dieser Sendung, ich habe schon gesagt, AC/DC und Klecks ziehen um, sie wechseln den Stall. Du wechselst den Stall, ist immer eine große Sache. Hängt zusammen mit dem Husten von AC/DC. Jetzt wird die nächste Brennstufe gezündet. Darüber sprechen wir. Wir haben fantastische Interviewgäste bei uns. Tomke und Florian, die beiden kommen aus Sachsen und sie haben eine Firma gegründet. Und ihr Thema ist, sie machen Reportagen bei großen Events, bei Live-Events. Audiodeskription nennt sich das für blinde und sehbehinderte Menschen. Und sie machen das auch bei großen Reitsportveranstaltungen, damit ja, blinde Menschen, sehbehinderte Menschen teilhaben können. Zum Beispiel am Derby in Hamburg, zum Beispiel an der Partnerpferd in Leipzig. Also eine tolle Geschichte, eine tolle Idee. Und die beiden werden uns in dieser Folge des Pferdepodcasts so ein bisschen erzählen. Wie sind Sie drauf gekommen? Wie kommt es an? Wie können Veranstalter sich die beiden ins Haus holen? Und. Und wir haben noch die ein oder andere Frage beziehungsweise Nachfrage von unseren Hörers. Es gibt nämlich Widerrede zu dem, habe ich auch im Teaser schon kurz gesagt, zu deinen Ratschlägen in Sachen PSSM2. Und damit fangen wir an, es gibt eine Nachricht, über die musste ich schmunzeln. Saskia hat uns nämlich geschrieben und sie reagiert auf das Interview, das wir hatten in der vergangenen Woche mit der Nina. Du erinnerst dich, die internationale Folge, da haben wir sehr abgefeiert, dass wir Nina haben, eine Hörerin, die in Irland zu Hause ist. Stichwort weite Anfahrtswege zu Dressurturnieren und so. Und Saskia schreibt jetzt, apropos internationale Folge und Eurovision, Schweden hier, wo nächstes Jahr der Eurovision Song Contest in Malmö veranstaltet wird. Ich bin treue Hörerin und höre euren Podcast.
Ah. Schneidest du?
Nee, wir schneiden ja wieder nicht.
Oh. Musst du das drin lassen? Ja, peinlich. Du als Profi.
Peinlich. Ich bin treue Hörerin und höre euren Podcast immer Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit. Dank eurem Podcast fängt der Arbeitsmontag immer gut an. Saskia, you made my day und ich werde sogar schon langsam wach und bekomme auch wieder gute Laune. Jenny, immer der Reihe nach, traditionell fangen wir ja an immer mit AC/DC und Klecks. Und ich glaube, wir machen das auch dieses Mal so. Und es ist ja auch der größte Brocken so ein bisschen.
Sportlich, fangen wir ausnahmsweise mal mit dem Klecksi an, sportlich heute.
Sportlich, ja, gibt es auch sportlich was zu erzählen oder geht es gleich um das Thema Umzug? Nee, man kann auch sportlich was erzählen.
Ach, nicht so viel. Wir sind im ganz normalen Training, aber wir könnten dieses Thema sportlich Klecks und PSSM irgendwie zu einem zusammenfassen.
Okay, soll ich doch dann vielleicht die eine Widerrede-Mail vorlesen?
Ja, mach mal.
Ja, und dann hätte man das sozusagen aus dem Kreuz und dann die freie Bahn. Also, Bella Blocks hat uns geschrieben: Hey, habe eben den Podcast zum PSSM gehört und kann nur empfehlen, Klammer auf, Klammer zu, im Gegensatz zu deinem Ratschlag, den Test zu machen. Ich habe ein Bubi vor kurzem gekauft. Und da er mir zum einen im Umgang, sowohl beim Reiten und Muskelaufbau, sehr danach aussah, habe ich den Test gemacht. Es waren 260 Euro einmalig. Ich habe nach 3 Wochen das Ergebnis erhalten. Und jetzt kommen hier so verschiedene Zahlen und Buchstabenkombinationen. Ich glaube, das sind diese PSSM-Klassifizierungen. Und sie schreibt jetzt: Und obwohl ich das Futter vorher schon getreidefrei umgestellt hatte, fehlte einfach eine Menge Mangan, Magnesium, Vitamin E und Q12. Sie schreibt jetzt: Er ist ein komplett anderes Pferd geworden. Es stimmt nicht, dass man jede Variante einzeln testen muss. Und jede einzelne Variante hat halt einen speziellen Bedarf. Ich würde den Test jederzeit wieder machen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Zwinker-Smiley. Also das, ja, du hattest ja gesagt, du stellst die Ernährung um, verzichtest aber auf diese Spezifizierung durch den Test. Und Bella Blocks ist eben der Meinung, es ist nicht schlecht, das doch so speziell, also diesen Test zu machen. Ich lasse es einfach mal so dahingestellt. Jenny, bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, sie hat sicherlich recht. Allerdings dieser Test für 260 Euro, oder was sie gesagt hat, der Preis, das ist nur der Gentest. Das ist, um wirklich festzustellen, ob das Pferd auch an PSSM erkrankt ist. Mhm. Dafür benötigt es eine Muskelbiopsie, die ein bisschen aufwendiger ist, die auch die Sedierung des Pferdes erfordert. Also dieser ganz normale Gentest, ob das Pferd der Träger dieses PSSM-Gens ist. Ja, okay. Der ist relativ einfach. Das ist gar keine Frage. Es gibt ja aber auch mehrere Varianten des PSSM, also diese vererbbare Variante. Dann gibt es aber auch eine Variante, an der jedes Pferd theoretisch erkranken kann. Und wenn ein Pferd extreme Symptome zeigt, würde ich das natürlich auch jederzeit machen und auch empfehlen. Also ich würde das für mich machen. Mhm. Wenn wirklich diese typischen Symptome extrem auftreten.
Und das ist bei Klecksi nicht der Fall,
nein,
so, ne?
Es nein. Ist, ja, okay. Es schadet natürlich nicht, ein Pferd, das so ein bisschen muskuläre Probleme hat, das immer so ein kleines bisschen oder so einfach, ich vergleiche es immer mit einem Dieselmotor, der braucht einfach, bis er warm gelaufen ist. Das ist aber nicht so ungewöhnlich, auch für Pferde wie zum Beispiel Klecks, der extrem schnell, extrem viel gewachsen ist. Und Steffi Schinkel habe ich ja auch, die hat ihn sich angeguckt und sie sagte auch, das ist ein körperliches Problem, weswegen er sich auch so ein bisschen festhält in der Muskulatur und so weiter. Und die Tatsache, dass er ja auch loslässt und das auch jetzt mittlerweile immer schneller und dass diese Aufwärmphase vielleicht noch so 10 Minuten oder 15 Minuten dauert, ist auch ein Zeichen dafür, dass das Pferd nicht PSSM erkrankt ist. Mhm. Also wenn ich wirklich den Verdacht hätte, dass er erkrankt ist und die Symptome viel, viel stärker wären, würde ich auch diesen Test machen.
Okay.
Aber ich unterstütze ihn jetzt auch so ein bisschen mit der Fütterung. Und wie gesagt, ich habe es auch abgestimmt mit Andrea Geiser, die wirklich gute Tipps hatte, wie man ein Pferd, was so ein bisschen muskuläre Probleme hat, optimal füttert, und es hat auch viel geholfen. Also muss ich wirklich sagen, er hat sich super entwickelt, der Klecksi. Und ich sage auch immer, der wird nie so ein rittiges Pferd werden, wie zum Beispiel das Füchslein, draufsetzen, losreiten. Das wird er nie werden, weil er einfach nicht dieser Typ Pferd ist. Also man muss ihn immer ordentlich und sorgfältig und lange genug aufwärmen, dass er loslassen kann, dass er wirklich den Rücken aufwölben kann. Und ich bin mittlerweile im Training wirklich so weit, dass ich nach 20 Minuten Schritt, bisschen Seitengänge, dass er so ein kleines bisschen locker wird und ein bisschen gymnastiziert wird, kann ich schon lostraben und nach einer halben Zirkelrunde habe ich schon das Gefühl, okay, er lässt schon den Hals fallen. Was früher 5, 6, 7, 8 ganze Bahnrunden gedauert hat, wo er rumgehirscht hat, ist das jetzt mittlerweile wirklich gut geworden. Und ich denke, der wird sich auch so entwickeln, dass man ganz normal losreiten kann mit dem Pferd, dass er den Hals fallen lässt, dass er locker wird, dass er entspannt ist und dass er fluffig läuft.
Jenny, ich bin ja im Beruf Radionachrichtenredakteur und Sprecher beim Südwestrundfunk und nur so Fußnote. Selbst wenn wir Olaf Scholz sagen, sagen wir noch dazu Bundeskanzler Olaf Scholz. Und du schmeißt hier mit Namen um dich, als wüsste jeder, ich sag's nur ganz kurz, Steffi Schinkel, bekannte Physiotherapeutin, Andrea Geiser, unsere Futterexpertin.
Habe ich das nett gesagt?
Nein, du. Dann habe ich mit der Steffi auch besprochen, so und so. Und die Andrea Geiser meint auch dieses und jenes und getreidefrei und überhaupt.
Also treue Hörer kennen doch die Namen.
Ja, treue Hörer wissen aber auch, dass Scholz unser Bundeskanzler ist. Und ja, trotzdem, ich sag's ja nur, nee, nur der Vollständigkeit halber, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Können wir zum Thema Stallwechsel kommen oder gibt's in Sachen, also ich habe die Befürchtung so ein bisschen, als würden wir so ein bisschen, und es kommen auch wieder andere Zeiten, das sei hier schon mal versprochen, als wären wir so hier der Pferdekrankheitspodcast. Schrecklich. Ich habe eine über 80-jährige Mutter, da muss man sich auch manchmal was mit körperlichen Beschwerden anhören. Gut, die Themen.
Du bist selber kurz vor 80 und hast körperliche Beschwerden.
Ich habe auch Körper, genau, so richtig, aber deshalb muss ich mir ja nicht noch einen Podcast anhören, wo es nur um so ein Zeug geht. Gibt's noch sportlich? Nee, ne, es ist im Moment, sind die Dinge einfach nicht
langweilig.
So sehr.
Nee, langweilig.
Nicht, es ist ja nicht langweilig.
Nein, natürlich nicht.
Aber sie sind nicht so sehr geprägt vom Sport, sondern wirklich von anderen wichtigen Veränderungen. Gibt's noch was Sportliches oder können wir zum Elefanten im Raum kommen?
Wir kommen zum Elefanten im Raum.
Du ziehst um und es hat ernsthafte Gründe, ne? Also die. Ja. Dass der junge Haflinger AC/DC, der Hauptdarsteller in unserem Podcast, wir haben es immer wieder mal erwähnt, die Sache mit dem Husten, Allergikerpferd, das macht einen total traurig und du ziehst jetzt die Notbremse. So kann man das, das ist, glaube ich, das Ding und es ist wirklich, ja, es fällt alles nicht leicht, aber so ist es.
Genau, also gleich mal vorweg, also ich fühle mich in dem aktuellen Stall auch wohl. Also es ist wirklich begründet, darin, dass AC ja jetzt seit fast 2 Jahren diesen Husten nicht los wird. Und wir haben ja, ich habe ja wirklich alles probiert. Ich habe 1 Jahr lang dieses Heu bedampft, ich habe inhaliert, wir haben Kräuter, wir haben alles Mögliche gefüttert und in dieses Pferd rein, um diesen Husten in den Griff zu kriegen. Und es war immer so, so zeitweise war es besser, aber es kommen immer wieder diese Schübe, wo er einfach hustet und wo er einfach seine Leistung dann auch nicht bringen kann, weil dieser Husten ihn unendlich viel Kraft kostet. Und das hat sich ja auch letzte Woche auf dem Turnier gezeigt, dass wenn so ein Hustenanfall kommt, einfach das Pony alle ist. Also da kann er keine Prüfung mehr laufen.
Ja.
Und wir haben ja in unserem aktuellen Stall diesen Bio-Waldboden-Einstreu und das ist jetzt so der letzte Versuch. Das könnte natürlich sein, also man liest auch immer mal wieder, dass diese vielen Mikroorganismen, die in diesem Waldboden entstehen, für ein allergisches Pferd einfach too much sind. Das muss jetzt nicht sein, dass es darin begründet ist, dass er auf diesem Waldboden steht, aber das ist so der letzte Versuch. Ich muss es probieren, ob es das ist. Und ich habe mich mit der Tierärztin besprochen, die auch gesagt hat, es ist ein Versuch wert, einfach mal ihn wirklich aus dem Einstreu rauszuholen, aus dieser staubigen Luft rauszuholen. Es ist schon staubig im Sommer. Dieser Waldboden muss bewässert werden, dass er nicht staubt. Und es ist so ein ganz mikrofeiner Staub, den man fast gar nicht sieht, der aber da ist. Und man muss wirklich alle Boxen ordentlich bewässern und dass halt wirklich diese Staubbelastung minimiert wird. Und das kriegt man gar nicht hin mit, ich weiß gar nicht, wie viele Boxen das sind, 15 in dieser oder 10 in dieser Stallgasse. Und da entsteht natürlich schon jede Menge Staub. Und sie verbringen im Sommer eine große Zeit drin, weil es eben draußen warm ist. Und drin im Schatten ist es natürlich angenehmer. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich muss das probieren, ob das der Grund ist. Und ja, habe mit dem alten Stallbesitzer mich in Verbindung gesetzt. Der hatte einen Offenstall frei, der mit isolierten Matten, mit Gummimatten ausgelegt ist, wo ich nicht unbedingt Einstreu reinmachen müsste. Ich kann das natürlich probieren, aber ich kann auch sagen, das Einstreu kommt komplett raus. Und wir haben uns unterhalten, kurz geschlossen. Ich habe dann gesagt, okay, ich komme zurück und wir haben es jetzt unter Dach und Fach und in 2 Wochen werden die Pferde zurückziehen in den alten Stall. Und dass ich damals gegangen bin aus diesem Stall, natürlich hatte das Gründe, die aber nicht darin lagen, dass irgendwie die Pferde nicht gut versorgt waren. Im Gegenteil, also in diesem Stall ging es den Pferden so gut wie noch nirgends. Also ich muss wirklich sagen, dass die Versorgung der Pferde in diesem Stall 1A ist.
Das hast, das hast du tatsächlich immer gesagt, meinen Pferden ging es noch nirgendwo so gut wie da. Und das ist, genau, und deshalb kommt man dann wieder dahin zurück. Und das lässt sich auch alles ja gut an und alles total vernünftig. Ich will noch mal ganz kurz auf das Thema, also Einstreu, Waldboden, nicht, dass da jetzt irgendwie so ein falscher Eindruck entsteht, aber also es ist schon so, dass die Tierärztin, also die sagt ja jetzt auch nicht, Waldboden macht Pferde krank.
Genau, also ne? Das ist nicht die Aussage, auf gar keinen Fall. Und das ist auch mit Sicherheit nicht der Fall, dass der Waldboden Pferde krank macht. Also im Gegenteil, das ist eigentlich ein gutes Einstreu und viele haben gute Erfahrungen damit gemacht und es kann auch sein, dass es gar nicht daran liegt.
Hm. Aber, und also dieses Aber gibt's halt auch, die Tierärztin sagt auch, ohne dass sie jetzt sagt, ich habe jetzt keine gesicherten Studien dazu, aber sie hält es schon für möglich, dass eben bei solchen empfindlichen oder allergisch reagierenden Pferden wie dem AC/DC, dass das eine Rolle spielen kann, weil es ist dann halt doch wieder ein besonderer Boden im Vergleich zu anderen Böden, die es so gibt. Also das muss man halt auch sagen. Ne? Also die genau. Sagt jetzt nicht irgendwie, hat garantiert nichts damit zu tun, sondern sie sagt, also ist schon eine Überlegung wert.
Ja. Genau, und es ist auch auf jeden Fall, man muss es probieren. Und sie sagt halt auch, also wie gesagt, es gibt keine Studien darüber oder Langzeiterfahrungen oder was auch immer, sondern es ist wirklich jetzt ein Versuch. Und dieser Waldboden, der wird ja, also dieses Urin und wenn die Pferde da reinäppeln und so, das wird ja verstoffwechselt und dadurch entstehen eine ganze Menge Mikroorganismen.
Das ist so das Prinzip, ne, dahinter.
Genau. Ja. Mhm. Das aber nicht unbedingt für jedes Pferd gut ist. Und allergische Pferde können da wirklich extrem drauf reagieren und deswegen halt auch extrem, also allergische Reaktionen hervorrufen, beziehungsweise die Allergie, die schon besteht, verstärken. Ja. Das kann in Einzelfällen passieren.
Genau. Und all das hat auch Auswirkungen auf den Sport. Du hast es schon gesagt, bei dem Dressurturnier, wo du jetzt zuletzt gestartet bist, da war das so, er kam in die Halle rein, du merkst, wie der einmal tief Luft holt und wie er nicht so richtig Luft bekommt, er hustet 5-mal, gar nichts geht. Also das spielt schon eine Rolle und es ist jetzt noch nicht mal nur irgendwie, es geht ja jetzt um Gottes Willen nicht nur um irgendwelche Turnierergebnisse, sondern das tut einem halt, wenn man das so sieht und hört, dann tut's einem halt einfach in der Seele weh, ne? Dem Pony soll's gut gehen.
Genau.
Trotzdem kurz Stichwort Trainingsbedingungen, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Die sind ja im Moment ganz, also gut. Wobei man sagen muss, da ist viel Betrieb in dem Stall, wo du stehst. Da gibt's auch viel, was weiß ich, Kinderunterricht, Lehrgänge, Halle blockiert. Hast du nicht gesehen? Wie ist es in dem Neuen? Gibt's da alles oder ist das so wie auf dem Berg im Winter und wenn's schneit, dann kann man ein Vierteljahr lang gar nichts machen oder so? Also ist da, also ist der Weg hin zu S-Dressuren, das ist ja das, die Überschrift, die wir hier auch so ein bisschen haben. Ist es in Gefahr? Wird der Weg länger dauern oder ist alles im grünen Bereich?
Nein, die Trainingsbedingungen sind super. Also es gibt eine Halle mit gutem Boden, es gibt einen Springplatz, es gibt einen Dressurplatz. Wir haben das Gelände direkt vor der Tür und die große Reitanlage, auf die ich manchmal fahre zur Springstunde, die ist 10 Minuten zu Fuß entfernt. Also ich müsste noch nicht mal fahren, wenn ich in die Springstunde will. Ich könnte hinlaufen. Also die Trainingsbedingungen sind schon exzellent, muss man sagen.
Sehr gut. 14 Tage noch, ist das so?
Genau.
Dann
Ende des Monats werden die Ponys wieder zurückziehen. Ich bin auch ganz gespannt, ob sie das wiedererkennen, ob sie...
Auch ob interessant, sie, ne?
Ja, ja, also... Ich ziehe nicht in meinen alten Offenstall. Also es gibt 2 oder 3 Offenställe auf diesem Hof. Und ich habe jetzt entschieden, dass die beiden in den größeren Offenstall ziehen. Auch so mit dem Hintergedanken, vielleicht kommt ja doch noch mal ein drittes Pferd. Das würde dann da reinpassen. Und ja, wir ziehen jetzt erstmal mit 2 Pferden und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin ganz guter Dinge, dass alles gut wird. Und freue mich auch auf das Neue, was da kommt. Ich kenne viele Leute in dem alten Stall und mag auch ganz viele Leute. Also man trifft sich ja in der Reiterwelt immer mindestens 2-mal. Also das habe ich schon gelernt, dass man die Leute immer mal wieder sieht und immer mal wieder trifft. Und es sind ganz viele nette Leute da, die ich schon aus Anfangszeiten, als wir hier im Schwarzwald gewohnt haben, kennengelernt habe und die auch irgendwann in diesen Stall gewechselt sind und sich da auch wohlfühlen. Und ich freue mich auch, die alten Freundschaften wieder aufleben zu lassen.
Ja, und das hätte auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast mit dem neuen Stall, also du hast ja die größere Wohnung genommen sozusagen und es hätte auch deshalb mit dem Füchslein so gut gepasst.
Wie
hättest du das dann gemacht? Also wäre das Füchslein dann der erste gewesen? Wäre das Füchslein dann das erste Pferd gewesen, was da einzieht und das macht dann so das Hallihallo-Füchslein, jetzt kommt ihr auch noch dazu oder wie wäre das dann gegangen? Oder andersrum, das ist ja immer kein schlechter Zeitpunkt, um so einen Umzug, ne, um sowas zu machen.
Ja, hätte Fahrradkette. Natürlich habe ich mir überlegt, wie ich das gemacht hätte. Soll ich das jetzt sagen? Es passiert ja nicht. Also erst wäre das Füchslein gekommen und dann wären AC/DC und Klecks einzeln gekommen. Also ich hätte sie nicht zusammen da reingestellt, weil dann natürlich so geteiltes Leid ist halbes Leid, die bringen uns woanders hin und dann verbünden die sich auch ganz leicht mal. Ich hätte erst den Klecks dazugestellt und dann den AC geholt, weil AC so eine Bank ist, was Sozialisierung angeht. Also der wäre garantiert, da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man AC/DC mit jedem Pferd problemlos zusammenstellen kann.
Gut, aber ist ja nicht aus bereits erwähnten Gründen. Was wir jetzt gar nicht in der Sendung haben, das müssen wir beim nächsten Mal machen, ist das Stichwort Geländetraining auf dem Berg. Aber morgen findet es statt. Auf der Geländestrecke, die Günther gebaut hat. Ja. Für Silvia, damit sie bei der nächsten goldenen Schärpe, dann Reitschülerin in der Dressur, damit sie bei der nächsten goldenen Schärpe in der Vielseitigkeit alles in Grund und Boden reitet.
So ist es. Wehe, wenn nicht.
Genau, das wird ja auch tagtäglich vermittelt. Wehe, wenn nicht.
Ja, und wir nehmen auch noch Lara mit. Die soll auch mal ein bisschen schnuppern.
Okay, dann ist morgen großes Hallihallo da oben. Das wird spannend. Ich muss ja immer sagen, also ich habe, immer wenn ich das sehe, ich habe wirklich Angst bei diesen Naturhindernissen. Du sagst ja immer, das ist die wichtigste Sache, Quatsch, das ist eigentlich die sicherere Bank, die Pferde wissen das, dass sie da ihre Hufe einziehen müssen, ne, wenn die über so einen Baumstamm springen, weil sie halt wissen, das ist keine Stange, die im Zweifelsfall einfach runterfällt. Aber trotzdem, ich denke dann immer, okay, aber wenn dann doch mal was schief geht, dann fällt halt nichts runter, sondern dann fällt das Pferd über das Hindernis. Oh, ich will da nicht zugucken. Muss ich zugucken morgen?
Nö, du kannst auch einfach zu Hause bleiben und dich langweilen. Aber da oben gibt's den Schnapsbrunnen
Bier. Ja, das ist ja auch alles. Also ich trinke Bier und guck weg, irgendwie sowas. Aber es ist wirklich so, ne? Also Naturhindernisse, es passiert weniger.
Die Pferde wissen das. Also ich fand auch auf der Geländestrecke in Meisenheim, ich fand das einfacher, diesen Baumstamm anzureiten als einen Ochse. Also diese Stangen machen mir auch immer so ein bisschen Angst. Ich finde das für mich sehr, sehr viel angenehmer, über so einen Baumstamm zu springen, als über einen Stangensprung. Und es macht viel mehr Fun. Also es ist irgendwie so ein bisschen lockerer und leichter. Und man muss ja auch keine, vor allem bei dieser Höhe, muss man ja auch keine Distanz irgendwie sehen zum Sprung. Die Pferde machen das von alleine, einfach nur hinreiten.
Ja.
Und die Pferde machen das alleine.
Wir sind ja verabredet mit Pauline Möller, ne? Bekannt in der Hafi-Szene, die ja auch in der Vielseitigkeit oder im Gelände brilliert sozusagen.
Absolut, mit dem Hafi VL zu gehen, das ist schon Das ist schon eine Herausforderung und das ist eine Sensation. Also mit so einem Haflinger in der L-Vielseitigkeit zu starten, wow.
Also ich habe mir jetzt nämlich auch mal Videos angeguckt und also die, das, was du gerade beschrieben hast, was morgen ja auch zweifelsohne gilt, bei der Höhe muss man nicht so viel Angst haben, man muss nicht so sehr auf die Distanzen gucken. Aber bei L, also das ist schon ein Wort, die Höhe.
Ja.
Also großes Hindernis, kleines Hafitier, weißt du? Also so dieser...
Aber der Valesco, den Pauline Möller da hat, ist aber auch echt ein Ausnahmehaflinger, der ja auch einen ganz normalen L-Parcours springt. So viele Hafis gibt es nicht, die L-Parcours springen. Und der macht das sensationell gut. Also das ist wirklich der ein Ausnahmehafi, den Pauline da hat.
Also wir sind verabredet mit Pauline. Sie hat gesagt, okay, wenn ihr mich interviewen wollt, das ist so eine große Sache für mich, zu Gast zu sein in eurem Podcast. Ich buche jetzt erst nochmal einen Urlaub. Ich sammle Kräfte, damit ich dem mental auch gewachsen bin. Und da ist sie jetzt in ihrem Urlaub. Und wenn sie wieder da ist, dann, ich glaube, es gibt sogar schon nächste Woche oder so irgendwie einen Termin. Und dann reden wir mit ihr. Und das wird bestimmt, aus meiner Sicht wird das sehr, sehr spannend sein. So dieses Thema, wie kann ich mich trauen, mit so einem Hafitier, mit einem Hafitier auf die Geländestrecke zu gehen, dass man sich das trauen kann, das beweist du ja morgen auf dem Berg und so. Aber eben L-Niveau, das ist für so einen Hafi schon ein Wort und sie macht es total erfolgreich. Also das wird spannend. Jenny, ich hätte noch eine Hörerinnenfrage. Das wird ja immer nicht weniger, ne? Also wir freuen uns immer total, wenn Hörerinnenfragen kommen auf den verschiedensten Kanälen, aber wir müssen es dann halt auch abarbeiten. Es geht um das Thema Sättel. Könntest du da noch eine Frage beantworten, bevor wir unsere Interviewgäste reinlassen?
Na klar. Die also schreibt sich übrigens Nuglor. Nuglor.
Nuglor, genau. Kim schreibt, ich fände es mal interessant, über das Thema Sattel beim Jungpferd zu hören. Meiner wird nächstes Jahr 3-jährig und ich habe einen Wunschsattel schon ausgesucht, aber, oh ja, ist ja immer alles teuer. Meine Frage, ob man lieber mit einem günstigen Modell anfängt oder, habe tatsächlich auch mal überlegt, baumlos anzufangen, der noch etwas flexibler ist. Also da geht es wahrscheinlich um die Frage, so ein Jungpferd verändert sich ja auch noch, da ist ja mit Sicherheit auch was dran. Wie ist da so eure Meinung? PS, ich höre fleißig euren Podcast und finde es sehr schön, dass ihr auch als Paar so gut funktioniert.
Das täuscht, dieser Eindruck.
Du nimmst eher, so, liebe Grüße, schreibt sie noch. Also das ist tatsächlich, aber wir gaukeln es erfolgreich vor, Jenny.
Ja, gut.
Das ist ja nur noch, weißt du, also wenn man weiß, wie viele tausende Euro wir mit dem Podcast verdienen. Dann
schön wär's.
Spaß beiseite. Jungpferde und das Thema Sättel. Es sind ja alles berechtigte, nachvollziehbare Fragen, ne?
Ja. Da gehen ja auch die Meinungen sehr, sehr weit auseinander. Also erstmal zu dem Thema baumlos. Ich persönlich halte davon nicht so viel bis gar nichts, weil gerade bei einem Jungpferd, der ja noch aufmuskeln muss und der noch nicht so ausbalanciert ist, finde ich einen Baum, auf dem das Reitergewicht liegt und das Gewicht so ein bisschen mehr verteilt, sehr viel besser als einen baumlosen Sattel. Das kann man sicherlich zwischendurch mal machen, das würde ich aber nicht regelmäßig machen. Also bei einem Jungpferd auf gar keinen Fall, auch bei einem erwachsenen Pferd, finde ich baumlos so ein bisschen semi-gut. Es kommt auch immer drauf an, wie schwer ist der Reiter. Wenn das jetzt nur so ein Floh ist, da schadet das ganz sicher nichts, wenn man das ab und zu mal macht. Aber ich würde das persönlich gar nicht machen mit baumlos auf einem Jungpferd.
Okay.
Zum Thema billiger oder teurer Sattel. Ich glaube, das ist egal, ob der Sattel günstig ist oder viel Geld kostet, der muss passen. Das ist die oberste Priorität, dass so ein Sattel, gerade bei einem Jungpferd, weil man versaut sich ganz schnell so ein junges Pferd, wenn der Sattel irgendwo drückt oder kneift. Das kann, wie gesagt, ruhig auch ein günstiger Sattel sein, aber ich würde auf jeden Fall immer einen Profi drauf gucken lassen, wie liegt der, passt der und das auch wirklich so regelmäßig kontrollieren. Die jungen Pferde verändern sich wirklich schnell, die Muskeln auf, das verändert sich die Sattellage und immer gucken, liegt der Sattel im Schwerpunkt, zur Not mit Pads ausgleichen. Mhm. Also diese Erfahrung habe ich gemacht, da kommt man ganz gut über diese Jungpferdzeit, dass man einfach auch Pets da hat, wo man direkt reagieren kann, okay, jetzt ist er hinten ein bisschen tief, den hole ich jetzt wieder ein bisschen hoch. Also, und da ist es ganz egal, ist der Sattel teuer oder nicht.
Okay. Und dass das nicht aufhört, also wir haben ja kürzlich erst drüber gesprochen, also deine Pferde sind jetzt ja beide siebenjährig und selbst da spielt es ja noch eine Rolle und Sattler kommen dann immer wieder mal, um dann noch Dinge auszugleichen, ne? Also sowohl Pferd wie ja auch Sattel verändern sich, oder? Also ist so, ne?
Ja, das Polster ist halt, wenn man jetzt ein Jahr lang auf diesem Sattel reitet, dann ist das Polster so ein bisschen, das setzt sich natürlich auch, ja, und das wird so ein bisschen platter und das muss man regelmäßig kontrollieren. Aber ich mache das heute noch, ich habe alle Variationen von diesen Gelpads. Und gleiche dann halt auch entsprechend aus, wenn ich merke, oh, jetzt liegt der Sattel nicht mehr optimal. Also ich hole da jetzt nicht alle 3 Monate einen Sattler. Aber wenn man selber guckt, man sieht ja auch, liegt der Sattel noch im Schwerpunkt, drückt er irgendwo. Das sieht man ja auch oft selber. Da braucht man gar nicht einen Sattler holen. Mhm. Aber wenn es darum geht, nochmal das Polster zu kontrollieren und vielleicht nochmal ein bisschen Nachpolster, dann kommt einmal im Jahr kommt ein Sattler.
Okay. Also du sagst, der Preis ist gar nicht so sehr die entscheidende der entscheidende Faktor, aber Profi drauf gucken lassen und dass er passt, ist ganz entscheidend und genau, ist ganz wichtig.
Ja.
Okay. Gut. Dann sind wir bereit für unsere Interviewgäste in dieser Woche. Es sind ja Arbeitskollegen von mir und ich finde die Idee und die Geschäftsidee muss man in dem Fall auch sagen, wobei ich glaube oder so das Gefühl habe, da ist auch ganz viel Idealismus dahinter und es geht nicht um irgendwelche Dollarzeichen in den Augen. Tomke und Florian haben ein Projekt in Angriff genommen, das da lautet, ein schreckliches Wort ehrlich gesagt, Audiodeskription. Dahinter verbirgt sich, sehbehinderten und blinden Menschen Veranstaltungen näher zu bringen, indem man ihnen einen Knopf ins Ohr gibt, und so ein bisschen Hilfestellung, indem man Ereignisse beschreibt, indem man bei Reitsportereignissen die Atmosphäre so ein bisschen mitnimmt, indem man ihnen sagt, was da passiert. Und sie können auf einmal Teil von einer Veranstaltung sein, von der sie ohne diesen Service gar nicht so viel hätten. Das ist das Stichwort. Tomke und Florian, schön, dass ihr heute bei uns seid im Pferdepodcast. Hallo, grüßt euch.
Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Ihr zwei, wir beschäftigen uns heute im Pferdepodcast mit einem relativ ungewöhnlichen Thema für uns, nämlich mit dem Thema Audiodeskription. Ihr macht es mittlerweile auch für Reitsportveranstaltungen. Gab es da die Premiere schon bei euch oder steht es noch an?
Also die Premiere im Reitsport gab es tatsächlich schon vor einigen Jahren. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, welches Jahr es war, aber ich denke, es ist schon so 3 Jahre her vielleicht. So kurz bevor Corona war, fing das an hier bei der großen Partner Pferd. Vielleicht kennt das ja der oder die ein oder andere Person hier bei uns in Leipzig. Wir kommen ja aus Leipzig und da war das sehr naheliegend. Da sind wir auf den Veranstalter einfach mal zugegangen, weil wir auch gemerkt haben, dass seitens der Zielgruppe quasi, also der Menschen, die irgendwie eine Seheinschränkung verschiedenster Art haben, das Interesse da ist. Und dann sind wir einfach mal auf den Veranstalter zugegangen und haben gefragt, wie wäre es denn mal? Und die waren tatsächlich auch sehr offen. Das hat uns gefreut. Und so entsponn sich dann irgendwie so diese Geschichte mit dem Pferdesport. Also es fing dann wirklich an mit Dressur, Springreiten, Pferdeshow auch. Und wir haben einfach gemerkt, dass dieses Thema interessant ist und haben das dann weiter verfolgt. Und das nächste Highlight war dann natürlich dieses Jahr das Hamburger Derby, was dann tatsächlich eine Premiere war. Also das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal mit begleitet. Und das war natürlich auch nochmal ein sehr, sehr krasses Highlight, weil das einfach Open Air ist. Und ich glaube, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts muss ich die Bedeutung des Derbys in Hamburg nicht erklären. Das war einfach richtig toll. Und da haben uns die Leute im wahrsten Sinne des Wortes die Bude eingerannt. Da ja hatten wir wirklich tolle Gäste, die sich ganz, ganz schnell gemeldet haben, sogar vom Bodensee teilweise angereist sind, um das Derby in Hamburg mit Audiodeskription zu erleben. Und haben da einfach eine sehr, sehr tolle, runde Veranstaltung erlebt und hoffen, dass wir das auch weiterverfolgen können.
Ich habe ja eben gerade etwas unbeholfen versucht, in einem Satz zu erklären, was ihr eigentlich genau macht. Also es ist ja tatsächlich so, ihr beschreibt Großveranstaltungen oder generell Veranstaltungen für blinde Menschen, um denen dieses Erlebnis einfach noch näher zu bringen. Aber sagt doch vielleicht mal ihr mit euren Worten, wie genau hat man sich das vorzustellen? Also ich bin ein sehbehinderter, blinder Mensch, komme zum Derby in Hamburg und dann passiert was und ihr macht was?
Also wenn man jetzt von der Audiodeskription spricht, dann geht es immer erstmal um die, dass es übersetzt heißt Hörbeschreibung, und man kennt es eigentlich aus dem Museumskontext. Das heißt, wenn man da zu Museumsexponaten zum Beispiel Kopfhörer aufbekommt und es wird was erklärt, dann kriegt man ja auch eine zusätzliche Audioinformation. Und das ist das, was wir bei unseren Gästen auch machen. Das ist also ein Audioguide-System, mit dem wir arbeiten und wo wir während der Veranstaltung den Leuten aufs Ohr Dinge erklären, die sie über ihre Augen nicht wahrnehmen können. So, und das ist diese sogenannte Hörbeschreibung. Dann kann man natürlich, das wäre während der Veranstaltung, das heißt, wir beschreiben zum Beispiel, wo sich Dinge befinden, wie sich Dinge genau abspielen, wie Dinge auch im Detail aussehen. Gerade bei Sportevents ist das auch sehr, sehr schnell, passiert das auch vieles sehr, sehr direkt nacheinander. Man muss da sehr gut aussortieren, und wir können aber auch Dinge schon im Vorhinein zum Beispiel beschreiben und erklären. Das haben wir auch beim Pferdesport gemacht. Also ich sag mal, man kann verschiedene Pferdearten schon erklären oder kennenlernen. Man kann Equipment wie Sättel oder Trensen oder sowas schon mal zeigen, dass man weiß, worüber man redet. Man kann auch mit den Leuten zum Beispiel sich schon auf dem Pferd bewegen. Und so ist es nicht nur diese, zur Audiodeskription zählen wir in dem Sinne nicht nur diese Hörbeschreibung, was ich als erstes erklärt hatte, sondern eigentlich so ein Gesamtpaket, also ein Gesamterlebnis für unsere Zielgruppe, was letztlich damit beginnt, dass die Informationen über die Veranstaltung zu den Leuten gebracht werden, dass sie Unterstützung bekommen, zum Beispiel den Veranstaltungsort zu begehen, auf die Plätze zu finden, den Rundgang zu machen durch den Parcours, den wir jetzt machen konnten, beziehungsweise durch den Veranstaltungsbereich. Und so sind es eigentlich 3, 4, 5, 6 verschiedene Services, die wir parallel fassen, einfach immer mit dem Hintergedanken, sehbehinderten und blinden Menschen ein möglichst gutes und umfangreiches Veranstaltungserlebnis zu ermöglichen.
Und ihr bringt dieses Ereignis den sehbehinderten Menschen damit ja tatsächlich ein ganzes Stück weit näher. Sie können auf einmal zum Beispiel nachvollziehen, warum jubelt ein Publikum, warum geht jetzt ein Raunen durch die Reihen, solche Dinge, oder? Also stelle ich mir so vor, das ist eine enorme Hilfe.
Ja, in der Tat. Also man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich auch Personen, die noch einen Sehrest haben, die dann teilweise auch noch Dinge mitbekommen. Aber die Audiodeskription kann quasi als, wir nennen es immer, inklusiver Service einfach helfen, die Veranstaltung vielleicht noch auf andere Art und Weise wahrzunehmen und vielleicht noch zu mehr Informationen zu gelangen, die man ansonsten nicht hat, also zu visuellen Informationen. Und dazu gehört zum Beispiel dann, warum raunen jetzt die Leute oder warum jubeln die jetzt, warum rasten die komplett aus? So, und in dem Moment erklären wir natürlich zum Beispiel, dass Marvin Jüngel jetzt mit Bravour den großen Wall runter geritten ist und dass er es mit 0 Fehlern oder so durch einen Parcours geschafft hat. Ne? Also diese Sachen zählen da dann mit rein, und tatsächlich ist es dann so, dass wir einfach versuchen, noch zusätzliche Informationen zu geben und so dann den Leuten einfach das Erlebnis ja noch schöner zu machen.
Und das, wenn ich da ergänzen darf, also deswegen erinnert es auch so ein bisschen an eine Radioreportage, die wir machen. Wir sind ja immer an der Aktion dran. Also die Synchronität der Ereignisse, das ist für uns das Entscheidende. Wir gehen also jedes Hindernis, wenn wir jetzt in Hamburg bleiben, jedes Hindernis sind wir mitgegangen, haben natürlich dann noch kurz versucht, war das ein hoher Sprung drüber oder war es wirklich sehr knapp? Gab es noch eine Berührung des Hindernisses? Wo war der Absprung? Wie hat sich der Reiter bewegt? Wie sieht das Pferd am Anfang natürlich aus? Wie wirkt es beim ganzen Durchlaufen des Parcours? Ist es ruhig? Wird es eher unruhig? Muss es gezähmt werden, gezügelt werden, wie auch immer? Das beschreiben wir zusätzlich und sind da auch manchmal sehr detailreich, wissen natürlich auch, was möglicherweise interessant sein kann. Und das ist das, was eben viele schätzen. Also auch die, die, ich sag mal, noch vielleicht manchmal mit einem Auge was sehen oder so 20% noch sehen, was auch nicht viel ist im Vergleich zu denen, was wir jetzt sehen. Also wer für voll sehen, das ist gar nicht vorstellbar, wie wenig dann doch 20% sind, obwohl sich's viel anhört. Die Leute mögen das aber trotzdem, wenn wir auch an Kleidung manchmal Details beschreiben, weil das sind so Dinge, die sie definitiv nicht wahrnehmen können und die aber vielleicht trotzdem markant sind, die für was Bestimmtes aussagen, für was stehen. Und unser Credo ist immer, dass man sich im Nachhinein auch über einfach besondere Details in einem Event austauschen können soll, auch mit Sehenden. Und das versuchen wir zu befördern.
Ja, und man muss aber tatsächlich auch dazu sagen, man muss auch gar nicht immer alles beschreiben, sondern manchmal kann man auch Dinge so für sich stehen lassen. Wir haben zum Beispiel in Hamburg wieder, das ist einfach so ein schönes Beispiel, ganz tolle Plätze gehabt, quasi direkt an der Bande sozusagen, hinter der LED-Wand. Also vor uns war dann wirklich direkt der Parcours und wir waren dann wirklich vor den Schlusssprüngen saßen wir. Und wenn dann die Pferde da mit einem Affenzahn ankommen, man hört das ja auch, ne? So diese unterschiedlichen Tempi, die Pferde dann da haben. Manche preschen da vielleicht richtig lang, der andere hat ein bisschen leichtere Galoppsprünge oder so. Und sowas kann man dann zum Beispiel auch stehen lassen. Also es ist so eine Mischung aus unseren Erklärungen und der Atmosphäre, die sich so drumherum ergibt. Und das ist so ein bisschen das Schöne, aber auch schwieriger in unserem Job, genau das irgendwie abzuwägen und so da diese Balance zu finden zwischen was lasse ich aus der Atmosphäre an Informationen zu den Menschen kommen und was gebe ich durch Worte mit.
Du hast gerade schon das Stichwort Job genannt. Der Florian hat das Wort Radioreportage in den Mund genommen. Also tatsächlich, also man muss wirklich einfach sagen, was ihr da macht, Hut ab. Das ist ja alles andere als einfach und banal. Und wenn man jetzt über das konkrete Beispiel Reitsportveranstaltungen redet, dann muss man ja aber auch dazu sagen, es ist ja nicht nur mit der Fähigkeit getan, sozusagen Menschen das durch den eigenen Kommentar näher bringen zu können, sondern man muss ja auch eine ganze Menge wissen. Also habt ihr so ein Faible für Reitsport oder habt ihr jemanden, der sich mit Reitsport besonders gut auskennt, weil so ganz naheliegend ist das ja nicht, ne? Also es hilft mir ja nicht, ein guter Reporter zu sein, aber ich habe keine Ahnung von dem, was da passiert. Dann wird es ja auch schwierig, ne? So ein bisschen Fachwissen gehört ja absolut dazu.
In der Tat, das stimmt. Deswegen bereiten wir uns wirklich auch auf alle Veranstaltungen, die wir machen, sei es jetzt Kultur, Theater, Pferdesport, Leichtathletik, Handball, was auch immer, müssen wir uns natürlich super lange drauf vorbereiten, gerade wenn du nicht so drin steckst. Also bei mir ist es jetzt so, ich bin früher auch geritten, kenne mich dadurch auch aus. Wir haben aber auch immer noch Expertinnen, waren es in diesem Fall, Expertinnen dabei gehabt, die dann auch wirklich gerade aktiv noch den Reitsport betreiben und ein eigenes Pferd haben und sich da dann auch wirklich in der Tiefe auskennen. Also ich würde von mir behaupten, dass ich auch schon viel Wissen mitbringe, aber bin jetzt nicht mehr ganz aktiv im Pferdesport tätig. Deswegen behelfen wir uns dann immer auch mit Experten und Expertinnen in der jeweiligen Sportart oder Disziplin.
Und das wird auch sehr gerne gehört, weil das eine schöne Mischung ist. Also ja. Bei mir ist es so, ich bin ganz selten in meinem Leben geritten, aber ich komme halt klassisch aus der Sportjournalistenschiene. Also ich kann so die sportliche Leistung und so den Wettbewerb irgendwie gut, glaube ich, erfassen, auch emotional erfassen. Und das mischt sich dann ganz gut mit jemandem, der über die Pferde oder die Protagonisten noch mehr sagen kann, über bestimmte technische Details oder sowas. Oder auch einfach mal eine kleine Geschichte aus dem eigenen Erfahrungsbereich erzählen kann, weil es ist ja auch immer eine Art Entertainment, die wir dann da versuchen. Und das wird gerne gehört. Also deswegen schon Experten nehmen wir gerne mit rein für verschiedene Bereiche. Also wir werden zum Beispiel auch jetzt Let's Dance, die Show übertragen in Leipzig, in der Arena Leipzig, was ein Partner von uns ist. Und da werden wir definitiv auch jemanden dabei haben, der sich mit dem Tanzstilen so ein bisschen auskennt. Das ist auch so ein Beispiel, ne? Also es hilft nicht, jetzt zu beschreiben, okay, sie schwingt jetzt das linke Bein raus oder sowas. Das kann man durchaus mal machen, aber man muss schon irgendwie dann auch das größere Ganze sehen können und so die Besonderheiten und auch das, was eben vielleicht in dem jeweiligen Tanz besonders gut gelungen ist. Dazu gehört ein sehr geschultes Auge jetzt in dem speziellen Bereich. Und da werden wir zum Beispiel auch mit Expertinnen zusammenarbeiten.
Und wir haben im Vorgespräch ja auch schon festgestellt, dass wir Arbeitskollegen sind sozusagen. Also ihr habt nicht nur diesen sportlichen Hintergrund jetzt in deinem Fall oder in euer beider Fälle, sondern ihr arbeitet auch tatsächlich beim Radio, beim Mitteldeutschen Rundfunk. Also ich glaube, das braucht's eben auch dazu, ne? Also Fachwissen alleine hilft nicht, aber die Fähigkeit, die ihr aus eurem Job mitbringt, das ist halt auch nötig.
Das denke ich schon. Ich würde es mal so sagen, dass man die Scheu einfach vorm Mikrofon verliert. Also viele fragen immer, wie kriegt ihr das so hin in der Geschwindigkeit? Und dann sage ich meistens, es ist so eine Routine-Geschichte, dass man einfach komplett sich auf die Sache, also auf das Sprechen konzentriert und nicht mehr drauf konzentriert, oh, ich rede jetzt hier in eine Kamera oder ich rede jetzt hier in ein Mikrofon. Also das ist komplett für uns hintergründig, weil wir es einfach so oft machen und so regelmäßig. Und dann besteht eben sehr groß der Fokus wirklich auf der eigentlichen Tätigkeit, dem Erzählen, was da passiert. funktioniert. Und natürlich ist es so, dass wir aus dem Radiokontext uns eigentlich ja auch immer so den nicht bekannten Hörer vorstellen, der irgendwo da ist und der vor allen Dingen auch kein Bild hat. Also das heißt, die Erstellung eines Bildes mit Worten, das ist ja eine Absolut. Urtugend im Radio. Und dem bedienen wir uns natürlich auch.
Genau, und da kann ich nochmal drauf aufsatteln, nämlich der nicht bekannte Hörer, der ist uns im Unterschied zum Radio natürlich trotzdem bekannt, denn wir haben ja die Personen vor Ort, die es hören. Okay, wir übertragen auch noch im Livestream, ne? Aber unser Ziel oder unsere Hauptgruppe, für die wir sprechen, sind die Personen, die vor Ort bei der Veranstaltung sind. Und das eine ist dann so dieser Radiokontext, das andere ist aber auch wirklich, dass man sich mit den Menschen unterhält, weil so kann man ja nur rausbekommen, wie muss ich Dinge erklären, damit jetzt ein Mensch, der es nicht sieht, vielleicht die Informationen gut verarbeiten kann. Da ist natürlich jeder ganz individuell, aber das ist so dieser essentielle zweite Baustein, den wir haben, nämlich einfach den Kontakt mit den blinden und sehbehinderten Gästen, weil anders kann man es nicht lernen. Also man kann natürlich auch sagen, ja, ich kann das auch ohne die Leute zu fragen machen, aber das ist jetzt nicht unser Ansatz, sondern wir lernen von den Menschen. Also wir können es ja nicht rausnehmen, einfach für die Menschen zu sprechen und sagen, ihr braucht das jetzt so. Das machen wir natürlich nicht. Das ist so die zweite Komponente dazu.
Und auch der Unterschied zum Radiokommentar, genau, weil das auch oft gefragt wird, ne? Also unseres ist manchmal noch detaillierter, es ist atmosphärischer manchmal, weil wir Dinge durchlassen und wissen, die erklären sich von selbst für die Leute, die eben auch mit uns im selben Veranstaltungsbereich sind. Und das sind so einfach Erfahrungswerte, wo wir dann schon nochmal ganz konkret, und das meinte Tomke gerade, eine Unterscheidung finden zwischen eigentlich einer Radioreportage und einer Audiodeskription.
Cool. Sagt noch so ein bisschen was zu dem Themenkomplex. Macht ihr das komplett ehrenamtlich? Auf der anderen Seite, das kostet ja auch was, die ganze technische Ausstattung. Sind dann die Veranstalter eure Partner, dass ihr sagt, passt mal auf, das wäre eine coole Sache, wenn ihr das anbietet? Klammer auf, Klammer zu, aber dann bezahlt auch bitte dafür. Müssen die Sehbehinderten auch irgendwie einen Obolus entrichten oder ist das für die kostenlos? Wenn ihr das vielleicht mal einfach so diesen Themenkomplex, der ja auch dazugehört, ne? Also weil es ja auch mit Aufwand verbunden, ihr investiert eure Zeit da rein und.
Ja, genau, das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir haben eine eigene Firma gegründet, die nennt sich Hörmal Audiodeskription und dazu gehören wir beide. Das hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass wir festgestellt haben, machen es ja schon ein paar Jahre, dass sich so als Dienstleister das immer noch so ein bisschen besser auch von Veranstalterseite bewerben lässt, dass das einfach ein bisschen professionelleren Anstrich hat. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir das dann auch gegründet haben. Und zur Technik hattest du gefragt, die haben wir bei uns mit im Bestand, also die bringen wir im Grunde mit, ist mobil, muss man sich jetzt nicht zwingend zulegen. Was die Bezahlung angeht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Veranstalter, die das bei sich ins Budget mit eingeplant haben, ins Veranstaltungsbudget, was uns natürlich am liebsten ist und was, wie wir finden, eigentlich auch in der Zukunft mehr und mehr der Fall sein sollte, gerade auch bei Großveranstaltungen, weil da nimmt es vom Gesamtbudget halt wirklich einen relativ kleinen Teil ein. Dann gibt es Veranstalter, aber auch die einfach das noch gar nicht wissen und man muss sich Stück für Stück ranhangeln. Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten über die Aktion Mensch zum Beispiel, über andere Sponsoren natürlich, was auch immer eine gute Sache ist, wenn man Sponsoren hat, weil die ja dann auch genau wissen, wofür sie es ausgeben. Also es ist quasi ein Invest für die Menschen, wo auch eine große Dankbarkeit natürlich da ist, dass es angeboten wird. Die Gäste bezahlen ganz normal ihre Tickets. Also das ist uns natürlich auch wichtig. Also es wird, gut, in Hamburg muss man jetzt speziell sagen, da war es ein sehr spezieller Fall, das können wir auch sagen, da ist es so gewesen, wir haben es einfach mal getestet. Das heißt, wir haben es in dem Moment wirklich ehrenamtlich gemacht, weil wir testen wollten, ob es funktioniert. Die Gäste wurden auch ohne Ticketpreis eingeladen. Das ist oft so ein Anfang. Also haben wir vor vielen Jahren uns genähert, verschiedenen Veranstaltungen, Leichtathletik, Handball, da haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren das mal. Wird das überhaupt angenommen? Weil das für uns natürlich auch wichtig ist. Wir wollen nicht einfach was anbieten, was nicht angenommen wird. Und wenn es dann angenommen wird, dann muss man eben wirklich konstruktiv gemeinsam überlegen, wie können wir es nachhaltig gestalten und wie können wir auch Gelder finden, wie können wir Sponsoren finden dafür, sodass wir dann eben in dem Fall bezahlt werden können für den Aufwand, für den technischen Aufwand, für den Fahraufwand, für das, was wir da sind, für das alles, was wir rumorganisieren und natürlich dann auch die Gäste einfach die Möglichkeit bekommen und im Grunde alle was so ein bisschen davon haben. Ja, das ist eigentlich so der Prozess, wie wir jetzt weiterarbeiten, wo wir regelmäßige Auftraggeber haben, die das in ihr Budget eingeplant haben oder die regelmäßig Sponsoren dafür haben. Und so geht das Stück für Stück voran. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz den Bogen zu dem Thema Großveranstaltung, warum uns das jetzt im Speziellen wichtig ist, weil wir einfach sagen, das sind ganz wichtige gesellschaftliche Begegnungsräume. Also das heißt, wir sind schon auch Freunde davon, dass man in kleineren Veranstaltungsräumen was macht. Das ist immer gut, aber es ist auch die Frage, ob dann immer so eine Regelmäßigkeit möglich ist. Aber wir finden gerade die Großveranstaltungen, wo hunderte, tausende Leute hingehen, die sind eigentlich schon in der Pflicht, weil wir schon irgendwo daran arbeiten, auch alle gemeinsam, dass wir uns inklusiver aufstellen in der Gesellschaft und auch Menschen mit Behinderung mehr und mehr sichtbar werden. Das Problem ist, dass sie einfach zu wenig Angebote haben, die das mit unterstützen. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir schon häufig die Erfahrung gemacht, dass auch mit der Veranstaltung was passiert. Also auch bei den Zuschauern, wenn da mehrere mit Kopfhörern dazwischen sitzen, einfach eine Kommunikation stattfindet. Also dass man merkt, da sitzen ja auf einmal Blinde. Oh, das ist ja interessant. Vielleicht fragt man dann doch mal, wie machst du das sonst so in deinem Leben? Oder man interessiert sich mal füreinander. Da bieten einfach Großveranstaltungen einen wunderbaren Raum, wo man Barrieren auch abbauen kann mit einem positiven Nebengefühl. Ne? Also das schafft man nicht so einfach im Alltag, wo alle so in ihrem Stressmoment und alle erstmal klarkommen müssen, wie es sich gerade abspielt. Aber Großveranstaltungen sind für uns da wirklich sehr, sehr wichtig und deswegen konzentrieren wir uns im Speziellen auf diese Sachen. Große Shows, große Sportveranstaltungen, Pferdesportveranstaltungen, große Musical-Sachen, Konzerte, solche Sachen. Und das ist einfach immer sehr, 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 sehr schön und macht auch total viel Spaß, weil das die Leute sehr dankbar sind und wir freuen uns natürlich auch, wenn das viele mit unterstützen.
Also ich wollte gerade sagen, wir reden schon über eine relevante Zahl auch an Menschen, denen man damit wirklich eine Freude machen kann und dieses Bedürfnis stillen kann. Also wenn ihr das anbietet, dann ist die Nachfrage schon da, Fragezeichen.
Ja, also das ist so eine Mischung einfach. Wenn man es nicht anbietet, ist auch die Nachfrage nicht da. Ne? Das ist eben über viele, viele Jahre so gewesen. Technisch sind wir schon seit 30 Jahren dazu in der Lage, sowas zu machen. Aber die letzten 20 Jahre hat das im Grunde keinen interessiert oder die ersten 20 Jahre.
Man muss halt machen, ne?
Ja. Die ersten 20 Jahre von den 30 Jahren hat es keinen interessiert. Genau, und wenn man es dann macht, dann fangen die Leute natürlich auch an, müssen erstmal was davon mitkriegen. Deswegen ist für uns die Zielgruppenarbeit auch ganz wichtig. Also, dass wir immer auch mit den Blindenverbänden kommunizieren und die Leute explizit einladen. Und wenn das dann so ist, dann fragen die Leute natürlich auch und suchen dann regelmäßig nach Angeboten. Ja, ich sag mal, wir haben manchmal den Eindruck, dass so dieses Veranstaltungserlebnis gerade bei Menschen, die schon länger sehbehindert oder blind sind, auch so ein bisschen verkümmert ist, in Anführungszeichen, weil wir halt wirklich Feedback kriegen von Leuten, die sagen, naja, ich gehe nur noch ins klassische Konzert, da weiß ich, was ich kriege. So, da verpasse ich nichts, so sinngemäß. Ne? Und wir sagen auch Veranstalter verpassen da durchaus eine Chance, weil du hast es angesprochen, es ist keine unrelevante Zahl. Also wir reden wirklich von blinden und stark sehbehinderten Menschen von 500.000 mindestens, die wir haben. Und da sind noch in Deutschland. Und da sind noch keine die das vielleicht auch mit nutzen wollen, die, ich sag mal, dann noch 40% sehen, was auch nicht viel ist, was aber noch nicht in diese Kategorie mit eingerechnet wird. Und da haben wir auch noch nicht die sehenden Bekannten, die dann häufig da vielleicht auch mitgehen. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Es sind ja nicht nur Blinde, sondern es sind ja auch immer oft eine blinde und eine sehende Person, die wir zusammen dann haben, weil sie einfach als Duo unterwegs sind. So kann man schon davon ausgehen, dass meistens fast die doppelte Anzahl an Leuten wieder interessant ist. Und wenn man das jetzt noch auf andere Menschen mit Behinderungen, von dem wir haben wir ja, glaube ich, gerade aktuelle Zahlen gehabt, also 9 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Form von Behinderung oder von ausgewiesener Behinderung. Diese Zielgruppe wird viel zu wenig erfasst. Und da leisten wir eigentlich einen kleinen Anteil dazu, um speziell jetzt natürlich auf die sehbehinderten und blinden Menschen eine Hilfestellung zu leisten, auch einfach den Veranstaltern was mit an die Hand zu geben, zu sagen, so können wir die Veranstaltung Stück für Stück barrierefrei und inklusiver gestalten.
Wenn man sich informieren will, ihr habt eine Homepage, glaube ich, wo man auch nachgucken kann, bei welchen Veranstaltungen bietet ihr diesen Service an und wo man diese aktuellen Informationen findet, richtig?
Ja, genau. Die Homepage lautet www.hörmal-audio.org, hörmal mit OE, also hoermal-audio.org, O-R-G. Und da gibt's einen Veranstaltungskalender, wo unsere aktuellen oder kommenden Veranstaltungen drinstehen, die wir begleiten. Die sind deutschlandweit, natürlich viel im Raum Mitteldeutschland, einfach weil wir daherkommen und die Wege da nicht so lang sind und wir hier einige Partner haben, aber auch deutschlandweit. Wir haben auch einen barrierefreien Newsletter eingerichtet, über den kann man sich auch auf der Homepage eintragen. Dann bekommt man die Nachrichten immer oder die News direkt ins E-Mail-Postfach. Und auf der Website haben wir auch nochmal erklärt, was Audiodeskription überhaupt ist. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch dafür nochmal interessiert und das nochmal genauer nachlesen wollt, wir haben da auch so ein paar Blogartikel mit vielen Fotos dabei, wenn man sich mit dem Thema gerne nochmal befassen möchte. Ah, und auf unserem Instagram-Account, Hör mal Audio, und auch bei Facebook, da teilen wir auch öfter mal Fotos oder mal ein bisschen Videos oder Stories behind the scenes. Also wenn ihr da mal einsteigen wollt, wir haben zum Beispiel von der Partner Pferd, aber auch vom Hamburger Derby haben wir in unseren Story-Highlights ein bisschen mal den Tag begleitet, wenn ihr mal sehen wollt, auch wie das so vorher abläuft, auch die Parcoursführung, wenn die Leute mal die Hindernisse abtasten oder einen Sattel oder Trense abtasten, das könnt ihr da euch alles mal anschauen.
Voll cool. Also ich hoffe, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu beitragen können, dass das noch ein bisschen bekannter wird. Wir würden eure Homepage natürlich auch bei uns, also wir haben auch so einen Blog, wo wir quasi dann zu jeder Folge die relevanten Links reinpacken. Das würden wir da natürlich auch posten. Und ich ahne mal, dass Podcast ja vielleicht auch ein Medium ist, das für den einen oder anderen Sehbehinderten auch einfach attraktiv ist. Und deshalb, also es würde mich total freuen, wenn der ein oder andere Hörer, Hörerin dabei ist, der jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist und irgendwie da was Neues erfahren hat. Ihr zwei, gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was euch noch besonders am Herzen liegt? Weil das wäre blöd, wenn wir jetzt eine halbe Stunde miteinander reden und dann bleibt so ein Gefühl so nach dem Motto, aber darüber haben wir jetzt nicht geredet und das hätten wir gerne noch gemacht. Also deshalb einfach nochmal so kurz der Selbstcheck. Ich glaube, die allerwichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall angesprochen, aber gibt's noch was wir vergessen haben aus eurer Sicht?
Also nicht zum Thema Pferdesport, vielleicht allgemein würde ich eigentlich gerne noch einen kurzen Hinweis geben. Und zwar, wir versuchen ja mal mit unserer Arbeit auch Menschen, die jetzt keine Behinderung haben, einfach ein bisschen dafür zu sensibilisieren und einfach das Thema Behinderung, Teilhabe, Inklusion, Barrierefreiheit, die Themen sichtbar zu machen in der Gesellschaft und vielleicht da auch so ein bisschen Gespräche zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, Interaktion zu befördern, Verständnis füreinander zu befördern. Und wir haben auch einen eigenen Podcast, der heißt Sichtbar, der Podcast. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Apple Podcasts und Co. Und wenn ihr euch einfach mal mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit beschäftigen wollt, dann hört da gerne mal rein. Es gibt wirklich verschiedene Menschen, die wir da interviewen. Wir haben auch zum Beispiel Matthias Mester schon gehabt. Das ist ja der kleinwüchsige Sportler, der schon mal Olympia war, Speerwurf, war ganz erfolgreich zum Beispiel, hat bei Let's Dance auch schon mitgemacht, den hatten wir dabei, mit dem haben wir mal ein bisschen darüber gesprochen, wie es für ihn überhaupt ist, kleinwüchsig zu sein. Da hat er ganz, ganz viele tolle Sachen erzählt. Wir haben aber auch einen Rollstuhlbasketballer gehabt, eine blinde Strafverteidigerin hatten wir da, also wir haben ganz viele spannende Personen da, die jetzt nicht nur blind oder sehbehindert sind, sondern auch aus verschiedensten anderen Bereichen. Und da wollte ich gerne noch mal drauf hinweisen. Hast du noch was?
Nee, ich wollte nur sagen, im Podcast wird Werbung für einen Podcast gemacht. Das finde ich auch gut. Ich hoffe, das ist in Ordnung soweit. Aber wir verlinken euch natürlich.
Absolut.
Wir verlinken eure Folge natürlich auch. Wir freuen uns auch sehr, dass du auf uns zugekommen bist. Ich wollte noch mal sagen, wenn auch Sehende sich dafür interessieren, bei unserer nächsten Pferdesportveranstaltung, das wird die Chemnitzer Pferdenacht sein, wo wir sind, müsste im November sein.
4. November im Rahmen des Großen Preises von Sachsen.
Genau, und danach dann wieder die Partner Pferd und nächstes Jahr dann hoffentlich auch wieder das Hamburger Derby. Wenn da jemand Interesse hat, dann ruhig auf uns zukommen, uns kontaktieren. Wir zeigen auch so gerne einfach mal oder geben mal die Kopfhörer auch an Sehende aus. Einfach mal zum Mithören. Wenn wir manchmal auch in Hamburg hatten, was wieder, da standen Leute daneben, haben wir gefragt, wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Weil es ist schon irgendwo ein interessantes Erlebnis. Ich meine, ich weiß, da sind natürlich nur Pferdeexperten, ist ja klar, dann dort, aber man kriegt vielleicht doch das eine oder andere manchmal noch mehr mit durch die Erklärungen, die wir machen, die ja auch viel Rechercheaufwand mit sich bringen. Und insofern die ganz große Einladung für die es interessiert, gerne auch mal auf uns zukommen, wenn ihr Lust habt und bei einer Veranstaltung dabei seid und mit reinhören wollt. Da sind wir sehr offen für.
Super, ich danke euch ganz herzlich und viel Erfolg weiter.
Dankeschön, bis bald.
Dankeschön, dir auch.
Tomko und Florian im Pferdepodcast und auch das haben wir noch auf der letzten Rille dieses Gesprächs gelernt. Die beiden sind auch noch Podcast-Kollegen und den Podcast der beiden verlinken wir natürlich, wie alles andere auch, bei uns in den Shownotes. Jenny, war eine lange Folge, die Folge 231, sehr spannend. Und wir fahren jetzt mal zum Jimmy, würde ich sagen. Nee, du fährst jetzt erstmal zu den Pferden.
Genau, und lange Folge, ja, wenn man die halbe Stunde, die ich einfach so hier brav gesessen habe, bis du soweit warst.
Jetzt
Dann war es wirklich lang. Jetzt bin ich auch irgendwie schwitzig und jetzt brauche ich noch einen Kaffee.
Kim hat geschrieben, sie findet es schön, dass wir auch als Paar so gut funktionieren. Weißt du? Und jetzt, also du hättest doch, also wir hatten dieses Bild jetzt ja gerade wieder aufgebaut.
Ach, egal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Das war Folge 231. Drückt auf Abonnieren, auf das Herzchen oder was auch immer der Knopf ist, den man in eurer Podcast-App drücken muss, um zu sagen, hey, die sind ganz cool und die Folgen will ich immer haben. Lasst gerne auch einen Kommentar da und habt eine pferdige Zeit. Wir melden uns die Woche wieder. Tschüss!
Tschüss!